Forscher anfragen mit meiner Predigt. Möchte ich noch kurz für uns alle bitten. Ja, guten Morgen, lieber Gott. Ich danke dir für den neuen Tag. Ich danke dir, dass wir jetzt gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ich freue mich, dass viele auch den Weg zu uns gefunden haben, um jetzt gemeinsam den Gottesdienst zu feiern. Und ja, aber ja, ich bete dafür, dass wir uns alle miteinander verbunden und ja, auch in Zukunft immer danach streben können, einfach zusammenzukommen, ja, weil das einfach gut ist für unsere Herzen auch. Ja, ich bete dafür, dass du diesen Gottesdienst deinen Segen schenkst, in der Form, dass er uns einfach erquickt, ermutigt, dass wir ja in Kontakt kommen mit deinem Wort, dass dein Wort zu uns durchdringt, durch die ganzen Interferenzen, die ganzen Ablenkungen, Nebel, Störgeräusche des täglichen Lebens oder auch in unserem eigenen Herzen, ja, dass dein Wort durchdringt und dann einfach auf einen guten Boden trifft und dort auch wirklich Frucht bringen wird. Ja. Das bete ich im Namen deines Sohnes. Amen. Ich fühle mich so intellektuell mit meiner neuen Brille. Dankeschön. Die Predigt hat den Titel, es kann nur einen geben. Ja, genau, Highlander. Sehr gut. Der eine oder andere kennt die Referenz, mindestens Jahrgang 74 minus. So, also es kann nur einen geben. Und ich fange an mit einer Quizfrage. Ich fange an mit einer kleinen Bibelquizfrage. Und zwar, wir gucken, wer sich zuerst meldet. Was ist das erste Gebot in der Bibel? Silvia. Ja, sehr gut, genau, sehr gut, genau. Ich lese mal vor in 2. Mose 20, Vers 1. Da heißt es, und Gott redete alle diese Worte. Also wenn ihr mitlesen wollt, okay, ich gebe euch noch eine Sekunde. 2. Mose 20, 1. Da heißt es, ab Vers 2, ich lese ab Vers 2. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott. Und hier ist die Rede von Götzen. Alles, was den Status eines Gottes kriegt, aber nicht wirklich unser Gott ist, das ist ein Götze. Und meine Predigt heute ist inspiriert von einem Buch, was ich angefangen habe zu lesen. Ist immer wieder gut, Bücher zu lesen. Und geistliche Bücher noch besser. Ich schalte das mal in die Kamera. Spiegelverkehrt. Ah. Okay, jetzt müsst ihr alle euch einen Spiegel nehmen, um das lesen zu können. Ich kann ja aber auch einfach den Titel sagen. Das ist
Wer kann das richtig lesen? Du siehst das Spiegelverkehr.
Ah, ja, bei euch wird auch wieder gedreht. Ah, doppelt gedreht. Okay. Also, Counterfeit Gods heißt das, von Timothy Keller, auch ein Autor, den wir alle viele von uns kennen. Counterfeit Gods, das heißt, die Gefäl oder Counterfeit, thank you. Counterfeit? Ah, okay. Schwieriges Wort, ich wusste es. Counterfeit Gods. Das heißt, die gefälschten Götter sind also gefälschte Götter. Und schauen wir mal, was damit auf sich hat. Erstmal zum Thema Götzen. Vielleicht denkt ihr euch, ja, okay, erste Gebot, damals war das vielleicht wichtig, aber heute ja nicht mehr, weil wo gibt es hier noch Götzen? Also hat jemand schon mal ein Standbild von Baal gesehen oder Astarte? Also hier zumindest nicht hier in Düsseldorf-Eller oder auch ein Standbild von der großen Artemis, der Epheser, gibt es ja alles nicht mehr. Irgendwie sind die Götzen alle weg. Aber tatsächlich sind die vielleicht gar nicht unbedingt alle weg, sondern die haben sich nur verwandelt. Und die sind entpersonalisiert. Die sind also nicht mehr Personen, aber was dahinter steht, worauf sie eigentlich, womit sie verbunden sind, das ist immer noch da. Und damals, diese ganzen Götter, vor tausenden von Jahren, die haben immer irgendetwas repräsentiert. Die waren nicht einfach nur da, so ein Gott, der war einfach nur da, ja, ich bin halt, keine Ahnung, irgendwie, whatever, denke ich einen Namen, ich bin einfach da und bin halt ein Gott, sondern irgendwie, es gab immer einen Bezug zu irgendetwas, zu Genuss, Reichtum, Gottes Weines oder ganz viele Dinge, Reichtum, Romantik, die Liebe, Sexualität, Krieg, Herr, Macht haben und ja, viele von diesen Götzen oder diesen Dingen, die einfach so wichtig werden, so zentral im Leben, die finden wir immer noch um uns herum. Und Gott sagt hier in diesem Gebot, du sollst aber keine Götter haben neben mir. Du sollst nichts anderes anbeten und nichts anderem dienen. Nichts auf der Welt soll dir wichtiger sein als dich selber. Und warum? Weil du dafür geschaffen wurdest, eine Beziehung mit mir, mit Gott zu haben. Und deswegen kannst du auch nur dadurch wahre Erfüllung finden. Und wenn wir nochmal in die Passage reingucken, 2. Mose 20, da heißt es ja, du sollst dir kein Bildnis machen, weder von dem, was im Himmel ist, was auf der Erde ist, was im Wasser ist. Und irgendwie zeigt das so, eine ganze Menge Dinge können schlussendlich Götzen werden. Viele, viele Dinge, schlussendlich alles, was irgendwie auf der Welt existiert, hat das Potenzial, ein Götze zu werden. Und mal die Frage in die Runde, was seht ihr denn für Götzen noch heute in der Welt? Also, so als ein Beispiel, eine K-Pop-Band. Aber grundsätzlich, was seht ihr denn so? Was sind die Götzen unserer Zeit, unserer Zivilisation?
Fitness.
Arbeit. Okay. Was hast du gesagt, Pia?
Fitness oder Gesundheit.
Ah, ja, sehr gut. Korrekt.
Wohlstand.
Aussehen, ja, genau. Aussehen. Wohlstand, genau, korrekt. Habt noch was im Angebot?
Popstars.
Was? Obstsalat?
Popstars.
Obstsalat, richtig.
Nee. Popstars. Also Showbusiness und all diese
okay.
Popstars also, genau, für die Jugendlichen, einfach, wo die...
Vielleicht auch einfach dann damit verbunden, einfach Ruhm, Bekanntheit. Ne? So, also vielleicht auch aus deren Perspektive. Ne? Ich möchte berühmt werden, ich möchte anerkannt sein, möchte respektiert werden. Und ja, also schlussendlich sind die Götzen irgendwie alle immer noch da, auch wenn sie jetzt nicht mehr irgendwie eine Götzenstatue dazu haben. Und interessant ist, dass dieses Gebot wirklich das allererste ist vor allen anderen. Das ist das allererste Gebot. Und das ist sicherlich kein Zufall. Weil diese Frage, wer ist dein Gott, das ist die Schicksalsfrage für uns alle. Das ist die Schicksalsfrage für jeden Menschen. So kehre ich zurück zu Gott? Unterstelle ich mich seiner Herrschaft? Mache ich ihn zu meinem Gott? Zu meinem Lebensinhalt? Zu meinem Ein und Alles? Oder verweigere ich diesen Anspruch und rebelliere als Abtrünniger? Das ist interessante kleine Fußnote. Man kann irgendwie immer denken, die Menschen sind sozusagen so in der Mitte, so neutral. Und dann hat man so die Wahl, dann kommt Gott vorbei und sagt, nee, wollte nicht irgendwie alle zu mir kommen und dann kommen wir, vielleicht nicht. Nee, die Welt ist doch toller, aber es ist eigentlich anders. Eigentlich stammen wir alle von Gott. Wir sind alle eigentlich Gott, also wir sind Gottes Geschöpfe, gehören irgendwo auch ihm. Und wenn wir jetzt, sage ich mal, weglaufen, dann ist es wirklich ein Akt der Rebellion, der Abtrünnigkeit und nicht einfach etwas so, ja, okay. Warum regt sich Gott denn so auf oder warum ärgert ihn das denn so, wenn wir nicht zu ihm gehen? Sondern er ist ein bisschen mehr involviert, aber das ist ein Thema für eine andere Predigt.
Lieber André, Entschuldigung, ja? Du warst gerade so ein bisschen sehr leise wieder zu hören. Und es geht ein bisschen näher zum Mikrofon, wäre toll. Ja. Dankeschön.
Okay. Genau, vielen Dank. Also einfach immer winken, ne, wenn man mich da nicht mal so gut hören sollte. Ja. Ich glaube, hier kann man mich auch ganz schlecht hören, glaube ich. Also wir sehen wirklich so, wenn wir diese Passage lesen, eine Strenge von Gott, wirklich eine Unbedingtheit. Und das ist wirklich auch wichtig, weil die geistliche Realität, die ist tatsächlich in einer Welt der Grautöne, die Realität ist schwarz oder weiß. Und die Strenge Gottes in dieser Aussage, es ist die Strenge eines Arztes, der weiß, dass es bei seinen Anweisungen nicht nur um einen netten Tipp geht, ein bisschen fitter zu werden, sondern wirklich, es geht um Leben und um Tod. Und die Sache ist, irgendetwas wird immer dein Gott sein. Du hast immer einen Gott. Jeder von euch hat immer einen Gott in seinem Leben. Wir sind einfach so geschaffen. Das ist auch das Interessante. Unser ganzes Wesen, unsere Emotionen, die Seele, alles ist so geschaffen, dass wir immer irgendwas brauchen, was uns antreibt, was uns motiviert, was uns inspiriert, was uns Hoffnung gibt, was uns Freude gibt. Und das merkt man auch daran, wenn zum Beispiel all das wegfällt, wenn alle unsere Freudenquellen oder so wegfallen, dann ist es nicht einfach nur neutral, sondern werden verzweifelt oder wir werden abgestumpft. Aber man merkt eigentlich, irgendwie braucht man immer etwas, was einem irgendwie inspiriert und antreibt, was einen aufs Tiefste erfüllt. Und in Jakobus 4 zum Beispiel heißt es, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Da sieht man also auch, es gibt nicht irgendwie so ein bisschen so ein Mittelweg, was wieder entweder oder ist, sondern entweder wir sind Freunde mit der Welt oder Freunde mit Gott. Was das im Einzelnen bedeutet, das gucken wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an. Aber wie gesagt, alles kann unser Gott werden. Alles kann dein Gott werden. Alles, was du dir wünschst, begehrst, deine Ansichten, Ideale, Prinzipien, Werte. Und entweder heißt es Gott anbeten und dienen oder den Götzen in der Welt. Wir können dem Schöpfer dienen oder der Schöpfung. Und was schlussendlich dann das Wesen auch der Sünde ist. Und das können wir in den Worten von Paulus nachlesen in Römer 6, Vers 16. Wenn ihr da gerade mal reinschauen wollt. Römer 6, Vers 16. Da sehen wir wieder dieses Schwarz-Weiß und dass es da kein Middle Ground gibt. Sozusagen so ein Mittel, also etwas, was weder das eine noch das andere ist, sondern irgendwo dazwischen. Also Römer 6, Vers 16, da sagt Paulus, wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen? Dessen Knechte seid ihr und dem gehorcht ihr. Entweder als Knechte der Sünde zum Tode oder als Knechte des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Und die gleiche Aussage finden wir auch bei Jesus selber in Matthäus 6, Vers 24, wenn ihr mal aufschlagen mögt. Da heißt es, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Hier sehen wir also wieder, dass schlussendlich, wenn nicht Gott unser Gott ist, dann wird etwas anderes unser Gott sein. Es gibt da kein Mittelweg, keinen neutralen Platz dazwischen. Und die Götzen, damals wie heute, die verlangen immer auch Opfer. Und die sind gnadenlos und blutdürstig. Zumindest damals. Ich meine, heute ist vielleicht nicht mehr ganz so blutdürstig, aber doch, sie fordern was von uns, indirekt doch unseren Lebenssaft. Sie wollen Zeit, sie wollen unser Geld, unsere Aufmerksamkeit, unsere Energie, unsere Gedanken. Und die Götzen geben nie das zurück, was man sich ursprünglich erträumt. Man erhofft sich immer etwas. Wenn ich das habe, wenn ich endlich den perfekten Partner finde oder endlich den super Job oder endlich die Sicherheit, die Anerkennung oder was auch immer, dann wird es toll. Aber Nein, man wird schlussendlich immer enttäuscht werden. Alle Götzen werden dich enttäuschen. Und dann, wenn diese Enttäuschung kommt, dann werden wir entweder zornig oder stumpf und leer, wir sind frustriert, wir sind verbittert. Aber schlussendlich sagt Gott, nur ich kann deine tiefsten Bedürfnisse stillen. Und die Frage ist, glauben wir das wirklich? Und was sagen unsere Handlungen, unser Leben? Vom Kopf her würden wir Christen alle sagen, ja, natürlich, klar, Gott, nur Gott kann einen glücklich machen. Aber wie leben wir denn? Das zeigt unser Leben. Schauen wir mal an Jeremia 2, Vers 13. Jeremia 2, Vers 13. Da spricht Gott und sagt, denn mein Volk hat eine doppelte Sünde begangen. Erst haben sie mich verlassen, die Quelle mit lebensspendendem Wasser, und dann haben sie sich rissige Zisternen ausgehauen, die überhaupt kein Wasser halten. Also Gott verlassen und dann irgendwie eine andere Lösung finden, die auch irgendwie Wasser gibt, die aber eigentlich gar nicht wirklich funktioniert. Und diese Passage, die finden wir auch wiedergespiegelt in den Worten von Jesus, wenn er sagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Könnt ihr gerne später mal nachschlagen. Johannes 4,14 ist das. Wer von dem Wasser trinkt, was ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Und was ist dein Wasser im Leben? Was ist dein Wasser des Lebens? Und erquickt es dich oder nicht? Kommt das dein Wasser des Lebens von Gott? Und leben wir so? Zeigt es unser Leben? Wenn jemand mein Leben anschaut, zum Beispiel, und mal, keine Ahnung, mal einen Monat mit mir zusammen ist, was wird er denken? Was wird er denken? Was ist Andres Lebensinhalt? Was ist sein Schatz? Was ist seine Quelle der Identität? Wo kommt seine Freude her, seine Erfüllung? Und ich muss zugeben, ich glaube nicht, dass jeder sofort sagen würde, ja, ganz klar Gott, in Beziehung zu Gott, kein Zweifel. Ich will jetzt nicht zu selbstkritisch sein, aber ich sehe schon auch in dieser Beschäftigung mit diesem ganzen Thema, dass ich auf jeden Fall ein paar Götzenstatuen herumstehen habe. Aber da komme ich später nochmal ein bisschen weiter zu. Als Christen können wir auf jeden Fall auf ganz subtile Art und Weise die Götzen aufrichten in unserem Herzen. Und genau wie im alten Israel können, sage ich mal, Gottesdienst, Gott anbeten und auch ein bisschen Götzen, die so nebeneinander herlaufen. Vielleicht so die Götzenbilder, so stehen die bei uns irgendwo in so einer geheimen Ecke, so ein bisschen verschämt. Da stehen auch richtig schön warm auf dem Schreibtisch, richtig für alle zu sehen und schön blank poliert. Und keiner traut sich, das mal wirklich anzusprechen, weil das irgendwie so, boah, das ist wichtig für mich. Und die Sache ist halt, ja, was ist denn ein Götze? Oder wann wird eine Sache zum Götzen? Weil jede Sache ist automatisch ein Götze. Nicht alles, was dir gefällt, ist sofort ein Götze. Ich meine, und andererseits wiederum, manche Sachen sehen halt total edel und rein aus. Ich meine jetzt, viel Spaß haben, okay, da kann man sagen, ja, okay, ist das jetzt so wertvoll, aber vielleicht sind das auch so Dinge, ja, Karriere machen, Einfluss in der Politik gewinnen, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, der Kampf für Tierschutz, Klimaschutz, gegen Diskriminierung aller Art oder viel Sport zu machen und fit zu sein, das ist gut, warum soll das ein Götze sein? Oder tolle Reisen unternehmen, was erleben und was lecker essen, Spaß haben oder auch richtig sein ganzes Herz in die Gemeindearbeit reinstecken oder sich selbstlos aufopfern für die Familie, danach zu streben, dass die Kinder super erzogen sind, dass es ihnen richtig gut geht. All diese Dinge sind ja erstmal, klingen ja ganz, ganz toll, aber können trotzdem mal zum Götzen werden. Und die spannende Frage ist, wie gesagt, wie können wir denn jetzt diese Dinge prüfen? Wie können wir denn die Götzen in unserem Leben rausfinden? Ich glaube, es gibt so zwei Typen von Menschen bei dem Thema. Die einen sagen so, Götzen? Ich? Na, kann nicht sein, ich bin noch ein guter Christ. Und die anderen, die sind so, oh nein, ich hatte jetzt gestern wieder Spaß, gestern 2 Stunden Netflix geguckt und es hat mir Freude, es ist mein Götze jetzt. Ne, und sieht überall alles irgendwie Götzen und alles schlussendlich, was Spaß macht, was man toll findet, ist ein Götze. Das ist die andere Seite der Medaille. Und also in diesem Buch, was ich gerade angefangen habe zu lesen, ich habe, wie gesagt, gerade erst angefangen, also vielleicht gibt es nochmal einen Nachschlag in Teil 2 dazu. Aber das hilft schon so ein bisschen, so mal dieses Thema auszuloten. Zum Beispiel ist eine gute Frage, sich selber zu stellen, was sind die Dinge, die mich so immer beschäftigen in meiner Gedankenwelt, wenn ich tagträume? Was ist so das Karussell? Was geht da rum, wo ich immer wieder denke? Oder was ereifert mich besonders? Oder vielleicht auch eine andere Frage. Welche Sache in meinem Leben ist so ultimativ wichtig, dass sie immer andere Sachen sozusagen wegdrängt oder auch geistliche Dinge wegdrängt, Glaubensinhalte? Das ist immer so, keine Ahnung, ich will zum Gemeindetreffen gehen, aber nein, ich will lieber noch weiter studieren oder zur Arbeit gehen. Ach nee, es kommt jetzt dieser tolle Film oder ich muss unbedingt Fernsehen gucken. Und ja, also das ist immer eine gute Frage. Für mich zum Beispiel auch ganz konkret, ich habe eigentlich erkannt, viel beten ist wichtig. Gut, oder? Viel beten ist wichtig, regelmäßig beten und Qualität und Quantität möchte ich erhöhen. Ja, aber jetzt fängt die Winterzeit an und morgens ist es so kalt und ich denke, ja, eigentlich sollte ich rausgehen und ein bisschen früher aufstehen und ich mache es aber nicht. Aber meine Bequemlichkeit, sage ich mal, der Gott der Bequemlichkeit ist, oder der Götze der Bequemlichkeit vielmehr, der ist für mich oftmals wichtiger. Und sage ich mal, drängt da das gute Geistliche, was ich eigentlich ja sogar will, drängt das weg. Eine andere Frage, die du dir stellen kannst, ist, welche Sache würde mir besonders schwerfallen zu verlieren? Oder wo habe ich besonders große Angst, das zu verlieren? Welche Dinge machen dir besonders viel Angst? Den Job zu verlieren oder deine Kinder zu verlieren oder dein Partner, die Liebe deines Partners, was auch immer. Was ist etwas, wo du denkst, wow, also damit hätte ich echt, oh, wenn das passieren würde. Ich hätte zum Beispiel bei mir selber überlegt, also schon vorher tatsächlich, was wäre, wenn ich den Geschmackssinn verlieren würde? Ich könnte nichts mehr schmecken. Und ich bin ja jemand, der gerne essen geht, trinken, es ist so, Cocktails machen, guck mal, der neue Rum, den ich gekauft habe. Und dann die Vorstellung, bang, ich verliere komplett für immer den Geschmackssinn. Vielleicht denkt ihr so, nicht schön, aber kein Problem. Für mich ist das ein beängstigender Gedanke, wo ich denke, wow, werde ich dann noch irgendwie glücklich werden, das Leben genießen können? Und das, sind halt, das ist mal so eine Frage. Ne? Und vielleicht fällt dir was ein, du denkst, wow, also wenn ich das verlieren würde, also. Oder auch die Frage, wo mache ich denn immer wieder Kompromisse mit Gottes Geboten, Gottes Willen, den ich eigentlich erkannt habe? Wie auch jetzt hier mein Beispiel mit dem Beten. Ne? Wo mache ich immer wieder Kompromisse mit dem, wo ich eigentlich denke, hey, eigentlich ist das richtig. Und das Gute ist, manchmal hilft uns auch Gott dabei. Wahrscheinlich sogar ständig, wir kriegen es halt nur nicht mit, aber Gott versucht auch uns zu helfen, diese Götzen einfach auch zu erkennen. Und manchmal braucht es zum Beispiel diese Momente, wo wir wirklich gezwungen werden zu entscheiden zwischen Gott und etwas anderem, der Arbeit. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, mein erster Nebenjob, den ich hatte, da hatte mein Chef dann zu mir gesagt, ich war ein frischer junger Christ, keine Ahnung, ein halbes Jahr oder so. Der Chef meinte dann irgendwann, ja, und wenn jemand anruft, ich bin nicht da. Und ich gesagt, nee, das kann ich nicht machen. ich bin Christ, ich habe noch mal stehen und ich glaube, da immer die Wahrheit zu sagen. Und dann hat er gesagt, so, nee. Ja, kennst du auch?
Nee. Kannst du hören.
Wie bitte?
Oder wir sollten winken, wenn du schlecht zu hören bist. Ich winke, weil ich dich schlecht hören kann. Das ist immer, wenn du zu lebendig wirst vor der Kamera. Dann geht der Ton weg.
Ja, ich glaube, dann die Schall.
Wo du dich zu stark bewegst, genau. Ja.
Okay. Gut. Wir versuchen es trotzdem weiter. Ja, aber vielen Dank. Okay, also nochmal das Beispiel zusammengefasst. Oder mal ein kurzes, also wie gesagt, gerade frisch neuer Job und der Chef, mein Chef hatte gesagt, ich sollte lügen am Telefon. Ich habe gesagt, nee, ich habe nicht gewusst und ich glaube nicht, dass das richtig ist. Und dann hat er gesagt zu mir, ja, wenn Sie das nicht machen, dann können Sie mir heute Abend den Schlüssel geben und dann war es das mit Ihrem Job. Und das war für mich so, okay. Und naja, okay, ich hätte gesagt, naja, gut, okay, jetzt ist es nicht rückgängig machen und ein bisschen so den Kopf hängen gelassen, aber dann gesagt, na gut, dann ist es halt so. Und das Lustige war dann, am Abend kam dann mein Chef und meinte, ist schon okay und irgendwie finde ich das ja auch gut. Und so, und da gab es viele Beispiele, auch so Pakete an, machen Sie ein bisschen weniger Porto drauf, fallen Sie, das kommt trotzdem immer an, habe ich die Erfahrung gemacht. Also so viele Beispiele, aber am Ende war das gut beim letzten Gespräch. Aber ist ja, schlussendlich ist es ja egal. Das war für mich ein Beispiel, wo ich wirklich gezwungen war, zwischen dem einen oder anderen zu wählen. Das war wirklich wert gewesen, einfach diese Entscheidung zu treffen. Und ja, in der Bibel sehen wir auch diese Beispiele. Zum Beispiel bei Abraham. Dass Abraham, der lang ersöhnte Sohn, endlich da. Ja, plötzlich heißt es, ja, du sollst diesen Sohn opfern. Das ist wirklich das, wofür Abraham alles schlussendlich aufgegeben hat. Alles führte ja dabei zu. Und eigentlich hätte man denken können, ja, jetzt kriegt man den Sohn Happy End und Happy Ever After, aber nein, bis soll er den plötzlich opfern. Also ich kann da leider nicht so tief dort näher hineingehen. Es ist sehr schön auch hier beschrieben in dem Buch tatsächlich, wie Abraham da gezwungen wurde, Götzen irgendwo aufzugeben. Und auch gleichzeitig dann die Brücke zum Kreuz, weil genauso wie Abraham schlussendlich bereit war, seinen Sohn zu opfern, war Gott bereit, seinen Sohn zu opfern für uns. Und wie gesagt, manchmal brauchen wir diese Momente, wo unser Herz getestet wird. Und vielleicht gibt es diese Momente auch, und du hast vielleicht nicht bemerkt, dass Gott dir irgendwo da etwas sagen möchte. Aber Gott findet Wege, um unsere Herzen zu läutern. Vielleicht nimmt er uns auch an, was uns wichtig ist oder wo wir denken, wenn das brauche ich eigentlich, um glücklich zu sein, um zu funktionieren. Vielleicht nimmt er das weg. Und manchmal ist es so, wenn wir nur noch Jesus haben, wenn es alles genommen wird, wir nur noch Jesus haben, dann erst merken wir, dass wir auch nur Jesus brauchen. Und am Kreuz sehen wir, dass Gott seinen Sohn opfert, als Zeichen seiner Liebe, als Beweis seiner Liebe zu uns. Und dass seine Liebe auch genau diese Intensität, diese Reinheit hat. Es gibt nichts darüber, nichts dazwischen. Das ist wirklich so schlussendlich dieses, keine Götzen zu haben, sondern Gott zu lieben von ganzem Herzen, wie es auch heißt, genau das macht Gott auch mit uns. Und nur so funktioniert auch die Beziehung mit Gott. Wenn wir genauso sagen, hey, nichts ist uns wichtiger. Wir sind bereit, alles zu opfern, alles ans Kreuz zu schlagen, um die Beziehung mit Gott zu führen. Und das Resultat ist, dass wir dann tatsächlich erfüllt sind und die wahre Erfüllung finden. Aber deswegen sollen wir es nicht machen. Weil wir sollen nicht Gott lieben, um unsere Ziele zu erreichen, sondern wir sollen Gott lieben um seiner selbst. Und wahrscheinlich ist es gar nicht so einfach, diese Götzen, die man vielleicht, wenn du jetzt irgendwelche Götzen finden solltest, es ist gar nicht unbedingt so einfach, glaube ich, die dann hinter sich zu lassen. Ich glaube, es wäre vielleicht sogar gefährlich, wenn man denkt, habe ich jetzt erkannt, Götzen rausgeworfen, morgen geht es weiter. Ich glaube, manche Götzen zu demontieren, das ist durchaus auch ein bisschen Arbeit gefragt. Plus, was auch hier der Timothy Keller sagt, wir können diese Götzen nur loswerden, wenn Gott wieder unser ganzer Gott ist, weil wir brauchen einen Gott. Wir brauchen etwas, was uns erfüllt, antreibt. Und wenn es nicht wieder ganz Gott ist, dann wird es wieder irgendetwas anderes sein. So Tiere, wir schieben den einen Götzen weg und den anderen Götzen rein. Also was auch immer. Ne? Nur wenn wir in Gottes Liebe und Wertschätzung wirklich aufgehen, wenn die wirklich, das ist unsere Identität, als geliebte Kinder, als königliche Priesterschaft, nur dann sind wir auch in der Lage, die Götzen aus unserem Leben herauszuschmeißen. Wir müssen unseren Götzen sagen können, wenn ich Gott habe, kann ich auch ohne dich leben. Und vielleicht müssen wir das auch mal testen. Vielleicht fasten wir mal von irgendetwas. Ich hatte schon gedacht, zum Beispiel für mich selber mal einen Monat keine Computerspiele, irgendwelche Sachen gucken, Podcasts, was auch immer. Also all diese Dinge, die ich eigentlich immer brauche. Einfach mal sagen, nee, das mache ich jetzt mal einen Monat, wie es dann dabei so geht. Ja, und vielleicht, ja, also hoffentlich merkst du dann wieder, okay, vielleicht muss ich tiefer gehen mit Gott und du entdeckst vielleicht auch Gott wieder oder hoffentlich wieder auf eine ganz neue Art und Weise und merkst, hey, wow, Gott kann ja wirklich meine innersten Bedürfnisse befriedigen, dass ich nichts anderes brauche. Dass ich wirklich sagen kann, habe ich nur dich, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Was in Psalm 73 steht. Was ich früher zum Beispiel immer total gerne mochte als junger Christ. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Oder wenn David sagt, ich bin lieber der Türhüter am Tempel, als irgendwie, keine Ahnung, als alles andere oder in irgendwelchen Palästen zu sitzen. Einfach beim Tempel sein, so neben der Tür irgendwie einfach nur meinen Gott erleben. Dann habe ich alles, was ich brauche und brauche nichts mehr. Abschließend möchte ich dazu noch Jeremia 55 lesen, ab Vers 2. Vers 1, genau. Entschuldigung, Jesaja 55. Jesaja 55, Abvers 1. Der Herr ruft, ihr habt Durst, kommt her, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Nehmt euch Brot und esst. Hierher, hier gibt es Wein und Milch. Bedient euch, es kostet nichts. Warum gebt ihr euer sauer verdientes Geld aus für Brot, das nichts taugt und für Nahrung, die euch nicht sättigt? Hört doch auf mich und tut, was ich sage. Dann habt ihr es gut. Ihr dürft köstliche Speisen genießen und euch darin satt essen. Hört mir zu und kommt her. Ja, nehmt meine Worte an. Dann werdet ihr leben. Ich will einen Bund für alle Zeiten mit euch schließen und euch die Gnade erweisen, die ich David versprochen habe. Amen.